was halt viele so Gründer haben oder viele Unternehmer, ist ein Biss, nicht aufzugeben, diese Competition. Und wenn das so sehr überwiegt, dass du dich selbst vergisst, dann ist es, finde ich, nicht gesund.
Hello and welcome, unsere große Community. Ich darf wieder mein Gast, Herr Gül, oder ich bin der Gast, wer auch immer ein Gast ist. Ich will immer unsere Struktur ein bisschen brechen und heute fange ich ein paar kurzen Fragen an. Wofür geben Sie, Herr Gül, unnötig viel Geld aus?
Essen.
Welches Essen und wo?
Zum Beispiel Imren. Ich esse sehr viel Imren Düdüm, ist ja bei mir um die Ecke. 5 Euro immer, ist jetzt nicht viel Geld, aber wenn man das so mehrmals die Woche macht, weil man Hunger hat, abends, da summiert sich das schon.
Nächste Frage. Wenn du nur 2 Stunden arbeiten würdest jede Woche, was würdest du tun?
Ich würde Aufgaben planen und verteilen, sodass diese 2 Stunden, die ich nutzen kann, vervielfacht werden in Energie von anderen Leuten. Und das würde ich mit Loom machen, mit einem Tool, wo ich mich aufnehme und innerhalb von 5 Minuten erkläre, was gemacht werden muss. Und so kann ich ja über 20 Briefings erstellen.
Was ist das Schlimmste, was in deinem Leben passieren kann?
Ich glaube, wenn Familienmitglieder oder enge Menschen sterben, unerwartet sterben, wo man sich nicht vorbereiten kann.
Wenn du in einem Unternehmen arbeiten, in egal welchem Unternehmen, du könntest in jedem Unternehmen der Welt arbeiten, Stand jetzt, in welchem Unternehmen würdest du arbeiten?
Das ist jetzt nichts, was mich so sehr catcht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit Kunst, irgendein Auktionshaus, vielleicht für Gerhard Richter oder für Jonas Burkhardt, die Ausstellungen organisieren und live dabei sein, wenn in deren Studio so Kunst machen.
Wenn du ein Problem auf der Welt lösen könntest, welches Problem würdest du lösen?
Also mir sind 2 Sachen eingefallen. Auf der einen Seite dachte ich mir so Ungleichheit, also dass einige Menschen sehr, sehr arm sind und nichts haben und einige Menschen, also auch wir, da sehe ich uns mit drin, zu viel haben, zu viel konsumieren, wenn du so willst. Und dass man diese Ungleichheit auflöst, da dachte ich mir so, okay, Mann, das ist doch so ein bisschen, geht doch smarter. Was ist, wenn du, keine Ahnung, einen Quantencomputer empfinden kannst oder irgendeine Technologie, die all diese Probleme zunichte macht? Da dachte ich mir so, wenn ich einen Zauberstab hätte, dann würde ich vielleicht sowas zaubern, dass man findet auf einmal ein Gerät, was Essen herstellen kann.
Das ist unfair.
Extrem günstig.
Viel zu flexibel. Du musst ein Problem nehmen, was sie sofort lösen können. Genaues Problem.
Dann würde ich mich auf Armut von Armut von Kindern, das würde ich lösen, ja. Die nichts dafür können, dass sie arm geboren sind und arm sind und so.
Die letzte Frage, Herr Gül. Wie wird unsere Live-Sessions ab nächste Woche heißen? Wir rebranden uns. Let's Talk Marketing wird ab nächste Woche verändert sein. Das steht auf jeden Fall fest. Ich brauche 3 kurze Namen. Es können auch lang sein. Jetzt schnell aus dem Käppchen. Schaffen Sie das? Etwas Cooles. Weißt du, so, ich habe zum Beispiel an Folgendes gedacht. Es gibt so echt populär jetzt, zum Beispiel in Russland, 2 Wörter, wo man es so ein bisschen ironisch sagt. Das ist so erfolgreich als Erfolg. Weißt du, so ein bisschen so ironisch, dass jeder über Erfolg und Karriere und dies und das redet. Und dann, wenn man sein Unternehmen beschreibt, dann lächelt man immer darüber, wenn man sagt, ja, wir streben erfolgreiches Erfolg. Und so ein bisschen mit Schmunzeln gesagt. Vielleicht sowas in die Richtung. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem einen neuen Podcast-Kanal von Klaus, also diese Joko Klaus, eine von denen. Und dann gibt es, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie der Podcast von Podcast durch den Podcast, irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Okay, so lustige Sachen wird zu haben. Genau. Okay, dann lass uns jetzt lustig sein. Okay. Ich glaube, das ist eine Brainstorm-Session, die wir jetzt beide machen müssen. Wir werfen jetzt noch ein paar Sachen jetzt rein, die uns einfallen.
Wir machen so, ich sag was und dann antwortest du was. Es kann Nonsens sein, es kann witzig, es kann nicht witzig sein. Okay. Ich sage erfolgreiches Erfolg.
Ich sage al dente, weil bis fest auf Italienisch ist al dente. weiter, komm einfach raushauen.
Oh nee, wieder diese Werbung.
Schlechtes Marketing. Nein, es klingt so, es kann.
Okay,
nein. Hau raus. Lass ihn behalten, das ist ja nicht nach.
Bullshitting vom Feinsten.
Die unerfolgreichen Erfolgscoaches.
Oh, das ist gut mit Coaches. Coaches am Donnerstag.
Ja.
Koray und Sergey sind beim Coachen.
Nee. Aber komm, da geht noch mehr.
Community, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Ideen habt, ihr könnt gerne in die Kommentare einfach schreiben, wir werden es sehen. Und da wird ihr uns auf jeden Fall helfen. Ihr habt euch bestimmt, liebe Community, von unseren Ideen jetzt inspiriert. Und falls uns noch was einfällt, werden
wir... Schere, Stein, Zahn.
Mit diesem guten Ende würde ich auch diese Rubrik beenden. Bis nächste Woche steht unser neuer Name. Bitte, Community, hilf uns dabei. Ansonsten wählen wir als Quälerei eine von diesen ganzen kreativen Ideen, die wir gerade reingeworfen haben. Ansonsten gehe ich erstmal zu unserer Blockchain-Rubrik.
Und wieder. Du freust dich schon mit den Soundeffekten, wa? Die gibt's schon wieder.
Blockchain-Rubrik. Heute mal kurz wieder in der Blockchain-Studio aus Berlin, Deutschland. Der Kurs von Bitcoin und der ganze Markt ist in den letzten Tagen stark gefallen. Die Gründe dafür, es gibt viele, viele Gründe. Manche Gründe kennt man, manche nicht. Die zwei größten Gründe für den ganzen Fall des Marktes sind in China, dass die Regierung wieder angekündigt hat, dass die Regierung in den nächsten Wochen, Monaten nochmal sich überlegen wird, ob einige Webseiten, die mit Krypto was zu tun haben, Trading, Apps, Exchanges, wo man handeln kann, eventuell eingeschränkt geschlossen werden sollen. Und damit man einfach für den Allgemeinwissen, in China, allgemein in Asien, ist Kryptomarkt sehr, sehr gut und stark vertreten. Zum Beispiel Bitcoin. Einer der wichtigsten Aspekte von Bitcoin ist Mining, sozusagen wie Bitcoins überhaupt hergestellt werden, ist in dem unterschiedliche, oder das System wird gewährleistet, in dem unterschiedliche Computer untereinander Informationen verteilen und 60% dieser Computer, die sozusagen gewährleisten, dass Bitcoin funktioniert, dass Informationen und der ganze Geldtransfer passieren kann, 60% dieser Computer stehen in China und werden von chinesischen Unternehmen und allgemein von der chinesischen Bevölkerung vorangetrieben. Deshalb, da gab es auf jeden Fall einen Dump, aber ansonsten auf jeden Fall Elon Musk hat einen sehr, sehr großen Stellungswert mit seinen Aktivitäten. Er ist auf Twitter sehr aktiv mit seiner Meinung, sehr aktiv, was vor allem Kryptowelt angeht, pusht einige Projekte nach oben, zerstört andere Projekte. Also ist einfach mit dabei in der Community. Und da gab es einfach in den letzten Wochen ein paar Announcements, die keiner erwartet hat.
Ja, man kann ja zum Beispiel direkt sagen, dass er zum Beispiel gesagt hat, dass er langfristig nicht auf Bitcoins setzen möchte, weil die nicht nachhaltig sind. Wie ich verstanden habe, nimmt Tesla immer noch die Bitcoins an, oder?
Also er hat angekündigt, dass die es nicht machen würden, dass die sozusagen sich doch gegen Bitcoin entschieden haben, also die nehmen es nicht an. Aber das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass Tesla, die haben ja vor einem Monat Wert von über 1 Milliarde Dollar Bitcoin eingekauft. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass das Unternehmen das wieder verkauft und dann so eine kleine Panikchaos auf dem Markt herrschen würde. Ach, okay, wenn solche großen Institutionen erstmal reingehen und erstmal sagen, oh, wir denken es langfristig und dann nach einem Monat sind die in der Lage, einfach auf einmal das alles doch nicht zu unterstützen und doch zu sagen, nee, wir haben keine Lust darauf. Das kann doch bestimmt auch mit anderen großen Institutionen, Unternehmen passieren. Ja. Aber so ist der Fall, dass er erstmal sozusagen gesagt hat, Bitcoin ist nicht das Krypto-Projekt, wo Tesla langfristig mit dabei sein wird, womit man Tesla kaufen kann. Deshalb alle Augen sind auf andere Projekte, wo Elon Musk vielleicht sagen wird, okay, das ist Projekt, woran ich glaube, und damit seid ihr in der Lage, Teslas auch zu kaufen als Zahlungsmöglichkeit. Deshalb, da sind wir alle gespannt. Das waren so in den letzten Tagen ein bisschen Wirbel hier, Wirbel da.
Mr. Wolf, die eine Frage offen, wie man hier beantworten muss, ja, oder? Also wenn jetzt die ganze Krypto-Community sich fragt, wenn dieser Elon Musk nicht auf Bitcoin setzt, auf welche Währung wird er dann setzen? Was sagt denn die Krypto-Community? Hast du da schon eine Vorahnung?
Also nein, Elon Musk hat in den letzten Monaten einige Keywords, einige Wörter schon in seinen Tweets veröffentlicht, wo unter anderem, weißt du, solche Wörter er in Tweets verwendet hat wie Star Trek oder Starbase und was vielleicht mit SpaceX was zu tun hat, und auf einmal explodierten diese Projekte, die genau so hießen. Aber worüber er am meisten redet, ist Dogecoin, das Projekt, wo er oft gesagt hat, ja, das ist voll funny, dass so ein Projekt als Meme gestartet wird und jetzt so und so viel Marktkapitalisierung hat. Jetzt hat es über eine Marktkapitalisierung von Honda, von Toyota und so weiter. Es ist einfach verrückt, und vielleicht ist es das Projekt. Man redet viel, man schaut, okay, in welche Richtung es gehen soll. Es ist auch eine Möglichkeit. Aktuell Ethereum ist der zweitgrößte Währungsmittel und überhaupt Krypto-Projekt, das Ethereum den Markt unter anderem vielleicht übernehmen kann, also diese Bitcoin-Dominierung zur Seite schieben kann und auf Platz Nummer 1 gehen kann von der Marktkapitalisierung, weil der Bitcoin halt so stark gesunken ist, Ethereum halt auch, aber im Gegensatz zu Bitcoin hat Ethereum jetzt nicht so viel schlechtes PR. Deshalb, ja, das sind so die News. Ich würde sagen, wir machen es einfach weiter. Was ist unser nächster Block?
Ja, wir haben ja jetzt noch einmal. Hast du eine Frage für heute?
Ich habe eine Frage, Regü. Ich denke, es wird auch viele interessieren. Ich möchte Sie sich kurz zurücklehnen und alle Ihre Erfahrungen mitteilen, weil ich finde, es ist schon bewundernswert und auf jeden Fall echt anspruchsvoll, wo du auch auf jeden Fall ein paar Sachen mitteilen kannst. Du bist ja eine Person, die jetzt studiert plus arbeitet. Wie schafft man beide Sachen gut auf einem Level zu halten? Wie schafft man bei beiden Sachen präsent zu sein? Wie schafft man bei beiden Sachen nicht aufzugeben?
Ich denke, das ist meine Meinung, man schafft Arbeit. Also normal, wenn man einen 9-to-5-Job hat und Studium, meiner Meinung nach schafft man das easy. Mhm. Weil ich finde, Studium ist keine Aufgabe, die irgendwie 50, 60 Stunden in der Woche nimmt. Dadurch, dass wir aber nicht 9-to-5 arbeiten, muss man da ein bisschen gezielter rangehen. Und ich habe mir halt durch mein erstes Studium, habe ich verstanden, wie man studiert. Ich glaube, man muss lernen, wie man studiert, weil es gibt im Studium immer Dinge, die gemacht werden müssen und Dinge, die man machen kann. Also wie setzt man Prioritäten? Was muss man alles schreiben, um eine gute Note zu kriegen, um durchzukommen?
Genau, wie würdest du einem Koray, der gerade ein Abi gemacht hat und sich für eine Uni entschieden hat und da angenommen wurde, welche drei Sachen würdest du Koray mitgeben?
Geh nicht zu allen Vorlesungen, Mentorien, Seminaren, wie auch immer, die du hast. Geh dahin, wo bewertet wird. Bei mir ist es zum Beispiel Seminare. Ich habe auch viele Vorlesungen, die ich nicht besuche. Ich besuche das, was benotet wird, wo ich am meisten lernen kann. Und dann fokussiere ich mich auf diese Fächer und mache diese Fächer gut. Zweite Sache ist, ja, man muss halt verstehen, was man gut kann. Das heißt, bist du jemand, der schreiben kann? Bist du jemand, der gut auswendig lernen kann? Und je nachdem würde ich halt dementsprechend Fächer belegen. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel viele Hausarbeiten, weil ich gut Hausarbeiten schreiben kann und so diesen Prozess mag, mich in ein komplexes Thema reinzudenken, mich lange damit zu beschäftigen.
Heraus, was man gut kann? Kann man das mit Uni vergleichen?
Ich denke schon, also man kann sich überlegen, ob man lange Texte schreiben mag oder ob man so Sachen auswendig lernt, Daten wie Geschichte, und dann geht's weiter. Ich denke, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ich würde mir auf jeden Fall jemanden suchen, der die Texte kontrolliert. Alles, was ich abgebe, soll durch eine Instanz gehen, weil ich glaube, da spart man am meisten Zeit. Wenn du jemanden hast, der einfach weiß, wie was geschrieben werden muss. Du schreibst deinen Text fertig, du kriegst Feedback und dann sparst du dir einfach ungefähr 30-40% der Zeit. Das ist eigentlich der zweite Schritt.
Fehler macht?
Ja, okay. Es gibt auch strukturelle Sachen. Also das darfst du nicht so strukturieren, so darfst du nicht zitieren. Wenn dich da jemand einfach unterstützt, dann hilft es dir. Und die dritte Sache ist, so eine kleine Gruppe finden und dann, wenn es zum Beispiel Fächer gibt, wo man auswendig lernen muss, aufteilen. Dass man sagt, mach mal du Kapitel 1 bis 4, ich mach 4 bis 8 und dann hast du Arbeitsteilung quasi. Genau, und dann kommt es eben nur noch darauf an, wie kannst du das Ganze timen. Also das wären drei Tipps, die ich geben würde. Wie kriege ich das hin? Ja, ich habe halt Phasen jetzt, wo ich einfach morgens bis abends was mache, bis ich schlafen gehe. Aber das sind halt so Phasen, wo halt mehr los ist, wo halt was ansteht, wo Abgaben sind, wo Klausuren sind. Und da muss man einfach auf einige Sachen verzichten innerhalb der Woche. Und dann macht man kurz am Wochenende, am Sonntag kurz chargen, kurz Energie aufladen und dann geht's wieder los in der Woche. Das ist, wie ich es manage. Also ja, dadurch, dass wir halt viel zu tun haben momentan, auch in so einer Phase sind, wo noch keine klaren Strukturen bei uns sind, muss man halt viel einfach passieren lassen, viel auch teilweise anbrennen lassen. Man kann nicht alles perfekt machen, auch wenn man es möchte. Man muss einfach manche Dinge, wo man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, passiert. Wenn wir dadurch als schneller ans Ziel kommen, dann lassen wir es anbrennen. Und das ist halt, wie ich studiere und wie ich arbeite. Ich mache die Dinge, die wichtig sind, gut. Die Dinge, die ich nicht brauche und die nicht notwendig sind, die besuche ich gar nicht. Und das ist, wie man, denke ich, beides managen kann. Verzicht, ja, das heißt natürlich, man muss verzichten. Wenn man Fokus heißt Verzicht. Wenn man sich für eine Sache entscheidet, muss man andere Sachen kürzen. Und ich bin ja ein großer Fan davon, immer so auf sich selbst zu achten. Man soll sich auch nicht überschätzen und sagen, ich kann dies und das und ich bin der Allerkrasseste und ich bin so ein Workaholic und oh, ich bin so krass, ich mache meine 80, 90 Stunden Wochen, boah. Das ist auch, denke ich, falsch. So, man muss immer die Balance haben, weil ich denke, so zu arbeiten, gerne zu arbeiten, das kann auch schnell zur Sucht werden, so dass man sich sehr verliert. Irgendwann arbeitet man und will immer wieder arbeiten. Man will gar nichts mit der Welt zu tun haben, weil man seine Sachen hat. Oder es kann sehr, sehr gefährlich werden und das tut einem langfristig nicht gut. Also ich denke, kurzfristig merkt man das gar nicht, dass man so in eine Sache vertieft ist. Aber langfristig hinterlässt es irgendwo schon Spuren. Wenn du ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang oder länger kein Verhältnis zu anderen Menschen, zu Gruppen aufbaust, wenn du dafür nicht Zeit findest.
Ich finde, Sucht ist so ein Klischeewort, wo man sich sehr, sehr schnell verlieren kann, was das wirklich heißt. Weil du sagst, in der Arbeit, in der man sich verliert und keinen Kontakt zu Menschen, Gruppen, so weiter aufbaut, dann kann es langfristig Folgen hinterlassen. Ich denke zum Beispiel an Sport. Sport, das hat sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun oder diese Moral. Sie ist ja genau gleich. Arbeitsmoral oder so eine Arbeitsmoral beim Sport oder in so einem Unternehmen, was du fühlst oder aufbaust, ist ja sehr ähnlich. Und wenn ich immer wieder Geschichten von so einem Kobe Bryant höre, wo die mit Nationalmannschaft USA ist die beste Basketballmannschaft der Welt und da sammeln sich die besten Basketballspieler, die besten Athleten in dieser Sportart zusammen. Und dann gab es eine Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe. Da waren so LeBron, James, also Dwayne Wade und noch ein paar. Wenn jemand Basketball kennt, der kennt die Namen. Das sind so einer der besten Leute aller Zeiten. Die waren irgendwie auf Olympischen Spielen, also hatten so ein Jetlag, waren irgendwie am dritten Tag in Tokio oder wo auch immer, so glaube ich, ja, 2008 war das. In Beijing, glaube ich, genau war das. In China. Und es war so der dritte Tag, nachdem die eingereist waren. Die haben bis spät, bis 12 alle zusammen trainiert. Man hatte nicht viel da zu tun. Und bis 12 trainiert, irgendwie dann um 1, um 2 sind die eingeschlafen. Und dann mussten die wieder schon irgendwie um 5 oder so aufstehen, weil es eine Veranstaltung gab, wo die so ein Open Session Training, so ganz früh, wo die sozusagen das ganze Team trainiert hat vor den wichtigen Spielen. Und da bei diesem Training gab es auch Reporter und Journalisten, also so ein öffentliches Training. Und als die dann alle um 5 Uhr aufgewacht sind, so die Besten der Besten, die gehen zum Frühstück nach unten und sehen Kobe Bryant, der mit denen um 1 Uhr sozusagen auch trainiert hat. Er sitzt schon um 5 Uhr mit Eis auf den Knien und die fragen sich, ey Kobe, so was los? Ist das passiert? Er meint, nee, ich, yo, Jungs, ich war gerade, hatte eine Session dort gehabt, ein paar Körbe geworfen, ein paar Sprints gemacht und jetzt gehe ich zu der nächsten mit euch zusammen. Das ist für mich so, das sind nicht einzelne Geschichten. Natürlich, es ist so Ausnahmebeispiele und natürlich soll man jetzt nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche alles vergessen auf der Welt und keinen Kontakt mit Eltern, keinen Kontakt mit Freunden haben. Aber ich finde, wenn man sich in etwas verliebt, wenn man Ziele hoch ansetzt, wenn man auch einen Laufweg für die Ziele vor sich hat und man versteht, dass man diese 5000 Würfe machen muss, dass man hin und her laufen muss beim Basketball oder zum Beispiel bei uns, dass man, sage ich mal, Prozesse definiert, dass man diese Prozesse ein paar Mal testet, dass man mehr und mehr Kundensegmente angreift und versucht, eigenes Produkt zu verbessern, Community Management zu machen, einen weiteren Post zu veröffentlichen oder mit einem neuen Netzwerk sich zu verbinden und versuchen, da irgendwie Mehrwert zu schaffen. Wenn man aktiv bleibt, wenn man verliebt ist und wenn man viel möchte, dann muss man auf diese Extreme gehen. Und manchmal fühlt es sich an, oh, irgendwie langfristig hat es Folgen oder man fühlt es sich irgendwie müde an und irgendwie, es fühlt sich irgendwie, oh, es war zu viel gerade und keiner zwingt dich ja, keine Pausen zu machen, keiner zwingt dich ja, 7 Tage die Woche zu arbeiten und sich mit niemandem zu treffen, sondern es ist irgendwie so deine Entscheidung. Du kannst und du sollst Zeit für Schlaf finden, du sollst und kannst die Zeit für Family finden und für Freunde. Aber es ist halt so, es ist dieser Grad zwischen, oh, das wird zu Sucht und, ja, ich bin zufrieden. Es ist ziemlich schmal. Man weiß jetzt nicht.
Ich denke, wenn du so tief in einer Sache bist, dann merkst du nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und mir sind auch die ganzen Erfolgsgeschichten bekannt. Und ich denke, was du gesagt hast, trifft sehr gut auf Fokus heißt Verzicht. Dass du auf Schlaf verzichtest manchmal, dass du auf Rausgehen, auf soziale Kontakte verzichtest auch manchmal. Aber ich finde, es gibt Phasen, wo das extremer ist und es gibt Phasen, wo es nicht so extrem ist. So eine gesunde Balance daraus ist wichtig.
Was ist eine gesunde Balance?
Eine gesunde Balance ist nicht 7 Tage die Woche arbeiten und 4 Stunden am Tag schlafen über ein Jahr. Ich glaube nicht, dass das langfristig deinem Körper gut tut. Und ich glaube, man hält es auch durch. Man hat jetzt keinen Burnout, wenn man 7 Tage die Woche oder vielleicht einige nicht hat. Aber ich denke, es schadet dir gesundheitlich und das merkst du nicht jetzt. Das merkst du irgendwann, wenn du alt wirst, weil du deinen Körper ganz Zeit am Limit hältst. Dein Stresslevel wird hoch sein. Vielleicht geht's.
Okay. Lass uns dann nicht ein extremes Beispiel zu nehmen. Zum Beispiel nennen wir mal sowas wie, du arbeitest 5 Tage die Woche. Und du arbeitest jeden Tag deine 14 Stunden. Ist es Sucht? In den 5 Tagen siehst du niemanden, du stehst auf, frühstückst, arbeitest. Du hast Arbeit beendet, du isst, gehst schlafen. Aufstehst 5 Tage die Woche. So, die anderen 2 Tage kannst du lesen, kannst du spazieren, kannst du deine Familie sehen, kannst du auf ein Date gehen. Ist es?
Kommst du darauf, dass ich das Sucht nennen würde?
Nee, ich frage dich. Genau, das ist meine Frage. Ist das eine Sucht, so ein Lebensstil?
Ich würde es nicht an, ich arbeite 14 Stunden festmachen. Ich denke, das muss jeder für sich wissen, ab welchem Moment man in dieses Verhalten von einer Sucht kommt. Ich würde keine Pauschale aufstellen und sagen, nein, aber das muss ja jeder für sich wissen. Wann ist dein Verhalten so, dass es dir selbst schadet, aber du es trotzdem weitermachst auf eine sehr, sehr lange Frist?
Und Schaden? Dass du. Also wenn zum Beispiel jemand kommt, keine Ahnung, Alex, mein Bruder, und er versteht noch nicht, wo es viel und wo es wenig. Ich verstehe nicht mal, was Sucht heißt und wo es viel und wo es wenig ist. An welche Anzeichen merkt man, dass es zu viel war? Worauf soll man achten, wenn man jetzt als neuer, junger Unternehmer startet? Weil du sagst, man muss aufpassen, dass es nicht zu einer Sucht wird, dass man keine langfristigen Folgen hat. Was sind langfristige Folgen? Was sind die Anzeichen dafür?
Ich hatte es noch nicht, deswegen ist es auch schwer, darüber zu sprechen. Aber ich denke, in dem Moment, wo du dich komplett von der Welt abschottest, es nicht merkst, dass du dich von der Welt abschottest und irgendwann nach ein paar Monaten aus deinem Tunnel rauskommst und merkst, okay, ich war jetzt so sehr vertieft, ich habe mich nicht mehr bei meiner Familie, nicht mehr bei meinen Eltern, nicht bei irgendjemand anderen gemeldet und habe mich komplett isoliert, habe viele soziale Kontakte, die eigentlich wichtig sind, der Draht zur Familie hängen lassen. Die Menschen, weswegen ich auf der Welt bin, zudem zeige ich keine Dankbarkeit mehr. Ich denke, das ist ein Verhalten oder eine Situation, wo man merkt, dass es ungesund ist und dir selbst schadet. Und gesundheitliche Schäden, denke ich, merkt man. Also wenn du, keine Ahnung, auf immer verrückte Gedanken kriegst oder wenn du, ich weiß nicht, dein Körper so erschöpft ist, dass du irgendwann zusammenklappst. Ich denke, da merkst du die körperlichen Erscheinungen. Das würde ich sagen, das sind zwei Kriterien, woran man merkt, okay, es ist nicht gut, weil das, was du normalerweise machst, ja, wenn du jeden Tag dich bei deiner Mutter meldest, das aber auf einmal nicht mehr machst, dann verändert sich irgendwas bei dir wegen einer anderen Sache. Und das ist dann in diesem Fall die Arbeit. Und ich finde, das ist nicht gesund, weil wir Menschen soziale Wesen sind. Für die einen ist es, man ist auch, trifft sich nur mit Leuten, über die man mit der Arbeit spricht. Für die anderen ist es, ich treffe mich nur mit meiner Familie. Wir haben ja viele Charaktere kennengelernt auf unserem Weg. Und die einen, die waren Arbeit und danach vorbei und ich werde nur mit meiner Familie sein. Und das ist, wenn das dein Muster ist, wie du lebst und das macht dich glücklich und du dieses Muster auf einmal brichst, weil du dich mit einer Sache beschäftigst, dann würde ich sagen, ist das nicht ungesund. Und der zweite Punkt ist, wenn du körperlich etwas merkst, dass du auf einmal, ja, du stehst auf und klappst auf einmal zusammen, weil dein Körper nicht an diese Belastung gewöhnt ist. Weil man muss sich ja auch erstmal daran gewöhnen, denke ich, was du jetzt gesagt hast, jemand arbeitet 5 Tage die Woche, 14 Stunden. Es ist ja nicht so, du fängst jetzt an, 14 Stunden zu arbeiten und machst es jetzt 5-mal die Woche und dann bist du direkt am Freitag schon, dein Körper hat sich daran gewöhnt. Das ist ja auch eine Sache, die sich aufbaut. Ich würde da zum Beispiel empfehlen, fang an mit, weiß ich, 10 Stunden. Geh hoch auf 11 Stunden. Dann nächste Woche 12 Stunden. So Step by Step. Und das meine ich mit überschätzen, weil ich glaube, dieses, was halt viele so Gründer haben oder viele Unternehmer, so diesen Biss nicht aufzugeben, diese Competition. Und wenn das so sehr überwiegt, dass du dich selbst vergisst, dann ist es, finde ich, nicht gesund. Du musst, das lege ich jedem wärmstens ans Herzen, irgendeine Art und Weise finden, wie du dich entspannen kannst. Und das heißt nicht, dass du 9-to-5 arbeiten musst. Das heißt nicht, dass du, wie ich, einmal die Woche spazieren gehen musst, sondern das muss jeder für sich finden. Wenn es für dich ist, du stehst morgens auf und spazierst 1/2 Stunde und dann kannst du 7 Tage die Woche arbeiten, go for it. Wenn du 4 Tage die arbeiten kannst, aber dafür dann 15 Stunden und dir 3 Tage nicht, go for it. Find deinen Rhythmus und es ist komplett falsch, finde ich, nach links und rechts zu schauen. Und deshalb würde ich sagen, es gibt auch ich kann jetzt auch nicht definieren, wann ist schlecht und wann ist gut und was ist zu viel, sondern das ist ein Gefühl, was ich habe, was ich bei mir halt, wo ich sagen kann. Also ich achte sehr auf mich und ich höre sehr viel, wie mein Körper reagiert, wie meine Gedanken reagieren. Und ich verstehe immer, okay, wo komme ich an die Grenze? Und diese Grenze kann man langsam und langsam steigen. Und das kann jeder, denke ich. Weil ich denke, man ist zu viel, viel mehr fähig, als man denkt. Wenn du an die Grenze gekommen bist, bist du erst bei 70-80%. Und da geht noch ein bisschen was. Aber man soll sich nicht überstrapazieren. Man soll sich nicht direkt von 50% auf 100% und dann teilt sich das, weil ich so hartnäckig bin. Und das schadet, denke ich. Und diese Selbstreflexion braucht man, um zu verstehen, wann ist es gesund und wann nicht. Und ich denke, man muss diesen Gedanken halt auch zulassen, dass man sagt, okay, es gibt Grenzen, jeder hat Grenzen und ich will mich verbessern. Meine 100% sind für den Herrn neben mir 70%. Ich will besser werden, ich will höher kommen als diese 100% bei mir und da muss man sich auch hinarbeiten. Und ich glaube, diesen Respekt davor zu haben, das muss man lernen.
Okay, haben Sie noch Fragen oder?
Ja, ich hatte noch ein Unternehmen. Ich schicke jetzt momentan E-Mails raus. Und ich habe eine Praxis gefunden.
Die sich zurückgemeldet hat?
Genau, die haben sich zurückgemeldet und also nicht zurückgemeldet. Ich sehe ja, wer die E-Mails anklickt, ja. Und ein Klick heißt ja immer, dass da, okay, coole E-Mail, wer ist das? Die gucken sich irgendwas an. Und die haben ja eine Bomb-Ass-Webseite zum Glück. Check it out, www.biz-fest.com, alle mal rauf. Und ich habe mir halt angesehen, okay, was machen die denn? Die heißt SmartDent, das ist ein Praxisverbundorten, sogar in Deutschland und in den Niederlanden. Oh. Und von allen, die raufgeklickt haben, fand ich den Zahnarzt echt am sympathischsten, weil ich den lieben Zahnarzt auf TikTok gesehen habe. Praxis macht TikTok-Videos. Da dachte ich mir so, ey, das ist doch mal ein sympathischer Zahnarzt. Aber einfach, dass sich ein Zahnarzt vor der Kamera zeigt bei TikTok, das hat mir schon sehr viel gegeben. Das zeigt mir einfach, dass dieser Zahnarzt offen ist für neuere Marketingkonzepte. Und man sieht auch, dass seine ganze Praxis dort ist. Also sprich, die ganzen Mitarbeiter führen das auf TikTok. Ich habe auch gesehen, dass er auf YouTube ist. Dort probiert er, Erklärvideos zu machen. Was ich halt schade finde, es sind halt sehr, sehr monotone Videos. Also hier passiert nicht wirklich viel. Es ist einfach eine Perspektive, die 11 Minuten lang geht, wo er probiert, oder nicht probiert, sondern sicherlich sehr gut erklärt, was eine bestimmte Erkrankung ist. Und ich denke, da ist einfach viel, viel mehr möglich. Er ist auch auf Instagram, auf Facebook, die Webseite.
Ja, die Frage sieht auch ganz gut aus. Stellt, wie können wir so einer Praxis helfen, die schon ein paar Sachen probiert, aktiv genau. ist?
Also ich habe dir jetzt so ein bisschen vorgestellt, damit du so ein Gefühl dafür kriegst, das ist die Webseite. Hier hat es ein bisschen gehapert, muss ich ehrlich sagen. Als ich auf die Webseite gekommen bin, wusste ich nicht, ob dieser Zahnarzt sympathisch ist, ob ich zu diesem Zahnarzt gehen würde. Da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt auf Instagram, auf YouTube und habe ich direkt gesehen, oh, das ist eigentlich ein ganz sympathischer Zahnarzt. Und jetzt kommen wir zu der Frage aller Fragen. Was kann man machen, um so eine Zahnarztpraxiskette oder ein Praxisverbund zu vermarkten? Jetzt ist ja wieder so ein reger Austausch, den wir immer wieder haben, Mr. Walker. Deshalb schlage ich jetzt einfach ein paar Sachen vor und irgendwo springst du dann mit rein. Mhm. Und dann haben wir schon eine Idee, ein paar Konzepte, die jetzt live einfach haben. Also, ich habe gesehen, dass sie organisch, also in der Google-Suche, sehr, sehr wenige Klicks kriegen. Das heißt, deren Seite an sich ist nicht für die Suchmaschine Google optimiert. Ich denke, als großes Unternehmen beziehungsweise als Zahnklinik oder Praxisverbund ist es notwendig, dass deine Marke im Internet aufzufinden ist. Heißt, ich würde erstmal für diese Seite eine Blog-Session erstellen und die bestehenden Seiten, wie zum Beispiel die wichtigsten Dienstleistungen, sind sicherlich ästhetische Behandlungen oder Zahnimplantatbehandlungen, die würde ich ausbauen. Ich würde die sehr gut aufbauen, direkt am Anfang, dass die erstmal ein paar Monate brauchen, um überhaupt in der Google-Suche zu erscheinen. Dann würde ich einen Blog haben, wo ich wöchentlich Blogartikel veröffentlichen würde, weil die bekommen sicherlich Patienten von vielen Ecken und da ist es immer wichtig, den Patientenstamm, weil die ja so divers sein werden, mit wichtigen Informationen zu versorgen. Ich meine, das ist die allererste
Sache. An unseren Kunden merken wir das. Ich meine, das ist auch der Weg heutzutage, egal wie man rumprobiert, ob auf YouTube oder auf Facebook-Werbung oder auf Plakate offline auf den Straßen mit einem Lächeln raufzupacken, zu sagen, ich bin der Zahnarzt, der hier rechts im Gebäude bin. Im Endeffekt Google-Menschen Karies oder mein Zahn ist abgebrochen, zum Beispiel für eine unserer Berliner Zahnarztpraxen. Wir kriegen Zahn abgebrochen. Einfach schreibt jemand in Google, da sind wir auch für den Kunden auf dem ersten Platz und wir kriegen wirklich, ich sag mal, in der Woche 4-5 Patienten, die schreiben, mein Zahn, ich habe irgendwie Penis ausgerutscht, ich war gestern da und da und mein Zahn ist abgebrochen. Man merkt einfach, wie wirklich die Menschen ein Problem haben. Die geben es an auf Google. Die finden für genau das Problem einen Artikel, eine Webseite, einen Zahnarzt. Und die kontaktieren dich und sagen genau das Problem. Und so kann man direkt auch filtern in eigenem CRM-System. Okay, die und die Patienten, die sind dadurch und dadurch auf uns aufmerksam geworden. Die sind so und so alt und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist nicht ein einziges Beispiel, wo genau die Menschen so einen Zahnarzt heutzutage finden, indem die ein Problem, eine Sorge, eine Frage aufgeben und dann finden die eine Seite, die darüber einen Blog verfasst hat und dann werden sie zu Patienten.
Ich denke, was wir halt gelernt haben, das ist auch, denke ich, wichtig zu sagen, dadurch, dass wir so vielen Zahnärzten geholfen haben, konnten wir vieles ausprobieren. Und SEO, also Suchmaschinenoptimierung für große Webseiten, für große Zahnärzte oder Zahnkliniken, ist ein langfristiger Prozess, aber am Ende lohnt sich das. Und ich würde das halt immer separat wirklich sehen. Stell dir vor, dass du einfach einen wichtigen Baum pflanzt, der wächst über die Monate, über die Jahre, du kriegst einen ganz dicken Stamm, bringt dir ganz viele Äpfel und ist dann ein Baum, den du hast. Und dann kommst du halt mit anderen Maßnahmen, die vielleicht nicht so viel und nicht so viel Ernte auf einmal bringen, beziehungsweise die weniger Ernte bringen, weil kleinere Äpfel, weniger Äpfel. Aber dieser Baum, der bringt dir jeden Monat was. Und dann kümmerst du dich um deine nächsten Bäume, die du pflanzt. Und das ist dann zum Beispiel, ja, was wir jetzt gemacht haben, Online-Werbung, dass wir Leute, die direkt nach Patienten, nach Zahnimplantaten suchen, auch in der Google-Suche abholen. Oder Patienten, die bestimmte Probleme haben, dass wir zum Beispiel ein Zahn ist ausgefallen, oder ein Zahn wackelt, wo viele auch noch nicht zum Zahnarzt gehen, dass wir da Bilder erstellen, auf Facebook das bewerben und jeder, der sich angesprochen fühlt, klickt darauf. Und der ist auch dann in unserem Sog drin, in unserer Welt, auf unserer Webseite, die man sozusagen kreiert hat. Und ich denke, so muss man das sehen. Und das würde ich wirklich jedem...
Diese Person hat gegoogelt, Ahnung, sage ich mal, dieser Zahnarzt, den du uns vorgestellt hast, hier möchte für Zahnfleischentzündung viele Patienten in der Region kriegen. Jemand gibt Zahnfleischprobleme oder Zahnfleischentzündung bei Google an. Auf einmal von unserem Zahnarzt, den wir heute erwähnt haben, ist auf der ersten Stelle sein Artikel, sein Blog, was man tut, wenn Zahnfleisch angeschwollen oder rötlich ist. Dann geht jemand auf die Seite, diese Person liest sich durch, aber rein steht noch kein Anruf oder der Patient ruft noch nicht an oder er hat spät abends, keine Ahnung, um 22 Uhr, wo die Praxis schon zu ist, diesen Artikel durchgelesen. Am nächsten Morgen gab es schon viel Stress auf der Arbeit, er hat voll vergessen, dass er bei diesem Zahnarzt diesen Artikel gelesen hat. Aber wenn man richtig die Webseite aufbaut, wenn man Tracking richtig aufbaut auf der Webseite, ist diese Person dann direkt gespeichert, weil man weiß, okay, XYZ-Person hat unsere Webseite, diese und diese Seite, gestern Abend besucht. Er interessiert sich für Zahnfleischbehandlung, wenn er sich schon damit beschäftigt. Also wird diese Person auf anderen Plattformen wie Facebook, YouTube und das Gleiche mit einem Video beworben, wo unser lieber Zahnarzt, wo unser Chef, oder sage ich mal, Zahnarzt, der sich darum kümmert, um Zahnfleischentzündungen, vor die Kamera stellt und einfach auch als Video kurz über das Thema spricht. Und sozusagen der Patient, der vor 2 Tagen diesen Artikel gelesen hat, wird beim Scrollen auf Instagram nochmal erinnert und wieder von einer anderen Seite nochmal von dem Zahnarzt angesprochen. Und dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, dass dieser Patient einen Termin bucht, anruft, oder einen guten Eindruck von so einem Zahnarzt hat.
Da ist eben das, was sehr, sehr wichtig, und das würde ich auch jeder Klinik, jedem Praxisverbund ans Herz legen. Man muss dafür sorgen, dass man für seine Patienten auffindbar ist, auch wenn die Leute nicht direkt nach der Marke selbst, nach dem Unternehmen selbst suchen. Wenn Leute nach einer zahnärztlichen Behandlung suchen, muss irgendwie der Schnittpunkt zu diesem Unternehmen hergestellt werden. Ob es jetzt ein Blogartikel ist, ob es Informationen sind.
Man kann ja auch mit diesen ganzen Maßnahmen auch die alten Patienten, die schon Umsatz gebracht haben, wieder erinnern, dass die wiederkehrende Patienten werden.
Und ich denke, der Gedanke dahinter ist ja letztendlich, dass man sich als Unternehmen, als Marke, als Klinik etabliert. Dass wenn Leute an Zahnklinik denken, Zahnklinik in Essen, dass sie an Smart Dents in diesem Fall denken. Das ist ja das Ziel, was ein Unternehmen im Online-Bereich haben sollte, weil so bindet man, wie du gesagt hast, neue, also bestehende Kunden, die sowieso zu mir kommen, weil wenn die dann nach Zahnärzten oder Zahnkliniken suchen, kann es nicht sein, dass mein Konkurrent online ist und alle meine Kunden gewinnt, sondern ich bin auch da präsent. Bestehende Kunden werden gewonnen, neue Kunden, oder Patienten, die nach zahnmedizinischen Leistungen suchen, werden genauso gewonnen. Und viel, viel wichtiger, und das vergisst man halt immer, wenn du zu einer Marke wirst, wenn du überall auffindbar bist, wenn du wertvolle Informationen hast, wenn du dein Team zeigst, wenn du dafür sorgst, wie du nach deinem Außenauftritt bist, dass du modern aussiehst, dass du, als die Corona-Pandemie gekommen ist, auf deiner Webseite geschrieben hast, wir sind für euch immer noch da, oder unsere Mitarbeiter gehen nicht in Kurzarbeit, das stärkt die Marke auch für potenzielle Mitarbeiter. Vor allem als Zahnklinik hat man ja das Problem, Mitarbeiter zu finden und auch eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Und deshalb denke ich, muss man dafür sorgen, dass man die Marke aufbaut, und das schafft man einfach, indem man online überall präsent ist. Und dann kann man auch so Dinge machen, wie so ein Karriereportal auf der Seite aufbauen. Weil wenn dann schon 20, 30, 40.000 Menschen im Monat die Webseite besuchen, dann hat man ein Karriereportal für alle die, die vielleicht jemanden kennen oder die direkt auf der Suche nach einem Zahnarzt sind, beziehungsweise nach einer Zahnarztstelle sind. Und so denke ich, umreißt man das Thema ganz gut und schafft es, sich langfristig gut aufzustellen, Patienten zu generieren, Patienten zu gewinnen und Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Und dann kann man auch, was wir halt immer sehr, sehr gerne machen, über super kreative Kampagnen und irgendwas sprechen. Aber erstmal muss die Basis stimmen. Und ich finde, die stimmt hier noch nicht.
Das ist halt die Frage, ob jetzt die Praxis in Hessen es schafft, 1 Euro in die Vermarktung allgemein zu investieren, ob die eine Agentur haben oder 2, 3 Mitarbeiter sich damit beschäftigen. Schaffen die, 1 Euro in die ganzen Aktivitäten zu investieren und damit 3 zu generieren oder nicht? Und wenn die es nicht schaffen, schade, weil es ist möglich. Okay, Herr Gül, dann freue ich mich, das war echt gut. Danke auch an unsere treue Community. Ja, es ist immer gut, keine Null zu sehen, sondern jemanden zu sehen, der uns zuschaut. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Peace. Ciao, ciao.